ARD Sounds.
Immerhin, den Beruf hat er offenbar als kleines Kind schon bewundert, hat er erzählt in einer Doku.
Und dann habe ich halt die Weihnachtsansprache von Gustav Heinemann, musste ich mir angucken. Da war ich 5, 6 und fand das faszinierend, dass da so ein Opa im Fernsehen sitzt und so warme Worte an mich richtet.
Und jetzt soll niemand anderes als Hape Kerkeling himself dieser Opa werden, der Weihnachtsansprachen hält?
So fordert es eine Petition mit dem Titel Hape Kerkeling als Bundespräsident.
Ernsthaft jetzt? Ein Komiker als Bundespräsident? Geht das? Wäre das witzig? Wäre das lächerlich?
Einige unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind Journalisten und Freunde, wir kennen einander schon ewig und ungefähr genauso...
Eigentlich kennen wir fast nur Hape Kerkeling schon länger als uns.
Nur nicht so gut. Und ungefähr genauso lange diskutieren wir schon über aktuelle Themen miteinander, denn wir sind gern gut informiert.
Aber selten einer Meinung. Auch nicht in der Frage, ob das zumutbar ist, an der Pflege zu sparen, wenn sie nun mal zu teuer wird.
Seit Wochen werden immer neue Einzelheiten aus der geplanten Pflegereform bekannt und allen Details ist eins gemeinsam. Es handelt sich um Kürzungen.
Wer nicht draufzahlen will, muss eben streichen. Oder doch nicht. Auch das eine unserer Fragen in dieser Folge von 7 Tage wach.
Und diesen Podcast, den müsst ihr übrigens nicht alleine hören. Im Gegenteil, je mehr den hören, desto mehr Debatte. Ihr könntet ihn einfach allen empfehlen, die ihr kennt und mit ihnen zusammen diesen Podcast hören und dann zusammen diskutieren. Wäre das nicht toll?
So ein Buchclub oder was? Oder wie Fernsehen in den 60ern, als Hape Kerkeling klein war. Alle zusammen lauschen uns beim Streiten, also... Ich weiß es nicht. Podcast ist kein Lagerfeuer. Und es ist eh viel besser, wenn nicht 10 vor einem Gerät sitzen, sondern wenn einer vor 10 Geräten sitzt. So musst du denken in dieser Aufmerksamkeitsökonomie-Welt.
Auch cool. Also nicht weiterempfehlen, einfach auf 10 Apps gleichzeitig hören. Das ist gut. Und dann könnte doch eine von diesen Apps, auf denen man das hört, eine
es
könnte
ist
doch...
Irgendwann ist auch gut mit den ARD-Sounds-Witzen, oder?
ARD-Sounds. So. Dann reden wir zuerst mal darüber, dass sich Stand jetzt über 120.000 Menschen in Deutschland den Komiker Hape Kerkeling als Bundespräsidenten wünschen.
Liebes Deutschland, mein Name ist Horst Schlemmer.
Ein Mann, der in seiner bekanntesten Rolle als Horst Schlemmer ohne Manieren, rülpsend und duzend im alten Trenchcoat unterwegs ist, um, nur als kleines Beispiel, mit Florian Silbereisen über Unterhosen zu sprechen.
Mein hochverehrter Florian Silbereisen, ja? Wir beide haben was gemeinsam.
Was?
Die Glücksunterhose, aber ja. Weißt du warum? Weißt du warum?
Ich hätte sie schon an.
Ich hab die gleiche.
Ehrlich, nee.
Hab ich heute auch an.
Und der Mann, der Horst Schlemmer ist, der soll Bundespräsident werden und im Januar Frank-Walter Steinmeier ablösen als richtiger Bundespräsident. Ich hatte das ehrlich gesagt anfangs für einen Scherz gehalten, Hape Kerkeling als Bundespräsident.
Ja, ist es aber nicht. Und es war auch nie so gemeint. Also dieser Mann, der diese Online-Petition aufgegeben hat, hat es von Anfang an wirklich ernst gemeint. Weil er sagt, Kerkeling kann ja nicht nur lustig sein, sondern auch ernst. Und so einen brauchen wir. Und das unterschreiben seitdem wirklich Tausende von Menschen am Tag, ohne Quatsch. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto attraktiver finde ich ehrlich gesagt diese Idee.
Ach komm, dein Ernst, du kannst doch nicht einen Komiker zum Bundespräsidenten machen. Also weil die Welt lacht über Deutschland.
Ja, aber früher hatte die Welt... Angst vor Deutschland. Also was ist besser? Naja, nein, es ist doch so.
Aber es geht ja darum, dass du da jemanden brauchst, der auch eine gewisse Ahnung vom Politikbetrieb ja irgendwie schon mitbringt. Da kannst du keinen reinschubsen, der in seinem ganzen Leben noch keine Politik gemacht hat. Gerade als Bundespräsident, da kannst du so viel falsch machen und du kannst so viele Leute.
Der macht das ja auch nicht alleine. Der hat dann ja einen Stab um sich rum. Und ganz ehrlich, das richtige Gespür für die richtige Haltung und die richtigen Worte zur richtigen Zeit, ich traue es Hape Kerkeling schon zu.
Ey, da will ich gar nicht drüber nachdenken.
Doch, da denkst du jetzt drüber nach. Wir diskutieren das jetzt aus. Hm.
So, jetzt aber nochmal von vorne. Diese Petition.
Ja, wurde vor 2 Monaten gestartet, aber am Anfang haben es, glaube ich, nicht so viele Leute mitbekommen oder genau wie du für einen Scherz gehalten. Tröpfelte so vor sich hin, aber nachdem so ein paar Medien darüber berichtet hatten und auch klar wurde, dass der Initiator das nicht aus Spaß gemacht hat, sondern wirklich Argumente liefert, warum Hape eine gute Wahl wäre, seitdem ist das fast ein Selbstläufer geworden mit weit über 100.000, mit 120.000 Unterschriften stand jetzt und es werden jeden Tag ein paar Tausend mehr.
Naja, ich glaube vor allem seitdem SternTV dann Kerkeling gefragt hat, ob er sich das überhaupt vorstellen kann und er dann sinngemäß geantwortet hat, naja, nach allem, was heutzutage in der Welt so passiert, da würde er das nicht ausschließen. Und er traue sich das grundsätzlich zu. Ich glaube, das hat Stoff gegeben.
Also das heißt, sollte es wirklich die Möglichkeit einer Mehrheit für ihn geben, würde er das machen.
So verstehe ich ihn auch. Aber ganz ehrlich, Also Habe Kerkeling ist ein toller Typ, aber im Schloss Bellevue, also ich meine, wer denkt da nicht an Königin Beatrix?
So, jetzt gehen wir letztes Mittagessen, kommt alle mal rein.
Weil ich meine, das ist ja die legendäre Nummer, so wie Kerkeling 1991 ja, versucht hat, statt der echten niederländischen Königin Beatrix, die zum Staatsbesuch ja auch geladen war, ins Schloss zu kommen und dann rausgeschmissen wurde. Lecker Mittagessen, das ist ein Stück deutscher Kulturgeschichte.
Ja, aber das ist doch auch sau witzig gewesen. Also auf die Idee musst du erstmal kommen, das dann so schlitzohrig und so lustig durchzuziehen.
Ja, aber verstehst du nicht, was ich da meine? So diesen Full-Circle-Moment in den 90ern versucht er als Witzfigur da reinzukommen, ein paar Jahrzehnte später soll er ernsthaft da rein, als Chef vom Ganzen, als Präsident dann auch wirklich, das kann man doch nur als Witz verstehen, das ist doch nicht vermittelbar. Also Kerkeling als Komiker, als Typ, als Figur, wirklich in allen Ehren, so, wir haben alle unfassbar über ihn gelacht, aber das geht nicht bei so einem Mann am Ende.
Ich nehme dir deine Empörung nicht hundertprozentig ab. Ich meine, meinst du nicht, dass man das auch ein bisschen lockerer machen kann? So, warum denn nicht?
Ich finde, das ist ja auch ein guter Gag, aber es ist eben am Ende, wenn man es zu Ende denkt, wirklich ernst meint, es kann nur ein Gag sein, weil es muss ganz am Ende auch letzte Refugien geben, wo man staatstragend bleiben muss, also in denen es eben wichtig ist, dass alles offiziell ist und nach Protokoll abläuft und diplomatisch, so wo sich nicht einer mit dem Augenzwinkern dann sein eigenes Süppchen kocht. Ein Bundespräsident soll ja auch alle, also die Bevölkerung einen und eben nicht polarisieren. Und du weißt, Humor polarisiert immer. Die einen finden es witzig, die anderen
überhaupt. Ja, aber meinst du denn, dass
Kerkeling
da als Clown auftreten würde beim Staatsbesuch oder in einer seiner Rollen oder sowas? Also ich finde, das Geile an dem ist, und das hat man ja auch erst so beim späteren Habe Kerkeling gemerkt, sage ich mal, dass der wirklich viele Facetten hat und dass er bei allem eigentlich eine gute Figur macht. Der hat ja auch mit Ich bin dann mal weg ein tiefgängiges Buch geschrieben, was große Fragen des Lebens verhandelt und jetzt nicht irgendwie nur flapsig Comedy ist oder so. Und nicht zu vergessen, und das ist ja auch der Grund, warum der Initiator dieser Petition überhaupt erst drauf gekommen ist, hat der in der KZ-Gedenkstätte in Buchenwald im April in diesem Jahr eine extrem berührende und gute Rede gehalten.
Aber warum eigentlich? Also warum diese Rede? Ich habe das nur am Rande mitgekriegt, dass er da eingeladen war.
Weil sein Großvater seit 1942 im KZ im Buchenwald inhaftiert war, weil er Flugblätter gegen das Regime verteilt hatte.
In den Augen des faschistischen Apparats war er ein Hochverräter. Hier in Buchenwald wurde er gefoltert, gedemütigt und wurde Zeuge unzähliger Morde. Dass er diesen Wahnsinn überlebt hat, ist ein Wunder. Ich stehe hier heute auch, weil mich die aktuelle politische Entwicklung in unserem Land zutiefst alarmiert. Wenn heute wieder Kräfte erstarken, die unsere Erinnerungskultur diffamieren, dann ist das ein Schlag ins Gesicht aller Opfer und ihrer Nachfahren. Buchenwald ist eine steingewordene Warnung.
Da klingt er doch schon sehr staatstragend, findest du nicht? Also ruhig, bedacht, absolut. Klar in der Aussage.
Ja, absolut. Da kriegt man Gänsehaut und lernt ihn ganz anders kennen. Aber am Ende, außerhalb von so einer Situation, wenn der auftritt, du weißt doch nicht, woran du bei ihm bist. Also kann man das beides sein? Also sprich quasi Hof und hofnah zugleich. Also, weißt du, ist das nicht entweder oder, muss man
Zelensky
da nicht deutlich sein?
War auch
sein?
Komiker vorher und wurde der Präsident der Ukraine und plötzlich ist er ein richtiger Politiker, der sein Land relativ souverän, also den Umständen entsprechend, sagen wir mal, durch einen Krieg führt, den er nicht angefangen hat. Mhm. Also, immer nach dem, was gerade gefragt ist, würde er sagen. Und wenn gerade nicht lustig ist, dann ist man halt auch als Komiker nicht lustig.
Ja, ich weiß nicht. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich finde das schon besser, wenn man mit jemandem da mit politischer Erfahrung nimmt. Das gibt dem Amt ein anderes Gewicht, als wenn das irgendwer macht, der halt mal eine tolle Rede gehalten hat. Peter Sodan, der Schauspieler, der war ja auch mal Kandidat,
genau.
Oder? Ohne Erfolg.
Ja, aber Joachim Gauck zum Beispiel hatte auch keine parteipolitische Erfahrung.
Ja, habe ich mir auch angeschaut. Stimmt aber am Ende auch so nicht, weil der war beim Neuen Forum zum Beispiel, der war in der Volkskammer nach den ersten Wahlen in der DDR, der war dann lange Jahre Leiter dieser Stasi-Aufarbeitungsbehörde, die ja sogar nach ihm benannt
klar.
War.
Aber er hatte auch kein Parteibuch mehr später und er hatte auch vorher nie einen Posten als Minister oder als Staatssekretär oder sowas. So. Also er war als Bundespräsident, galt er als Quereinsteiger.
Aber so einen kann man wirklich nicht mit Kerkeling vergleichen, finde ich, weil der hat ja bisher, muss man auch mal sagen, der hat ja bisher nur sich selbst und seine Kunst verkauft und stand jetzt nicht im Dienste von irgendeiner besseren Sache. Also das muss man jetzt ganz wertfrei so sagen, mit allem Respekt vor der Kunst. So, ich weiß nicht, ob jemand, der schon so lange derart als Person selber im Mittelpunkt steht, so umswitchen kann, weißt du, dass er jetzt dem Amt zu dienen hat und nicht das Amt ihm.
Ja, dafür gibt es ja auch Beispiele in der Welt. Das ist ein interessanter Gedanke, das stimmt schon. Aber vielleicht ja gerade, weil Kerkeling hat ja alles erreicht. Also alles in seinem Metier. Mehr geht ja nicht. Der kann ja total befreit aufspielen, würde man im Sport sagen.
Außerdem wäre das nicht auch ganz schön, wenn das nach all den Männern meine Frau machen würde? Karin Prien war oder ist noch im Gespräch. CDU, offenbar die Wunschkandidatin von Merz wohl auch. Also stand in einem Kommentar von T-Online.
Ja, Ilse Aigner von der CSU war oder ist auch noch im Rennen, ist aber auch keine Kandidatin, auf die sich jetzt sehr, sehr, sehr viele einigen können. Und denn das ist ja wichtig. Also es muss einen Konsens geben, in der Bundesversammlung den oder die besten Kandidaten, Kandidatin gefunden zu haben, hinter der oder dem die meisten stehen.
Ja, also wenn man jetzt mal sich die Eckpunkte anschaut, also Kerkeling, ich sag mal so, ein weißer Mann aus Westdeutschland, Anfang 60. Ist das nicht ein komisches Signal, schon wieder Mann im fortgeschrittenen Alter?
Ich finde das in dem Fall, ich weiß es nicht, ja, wer bin ich, das jetzt zu beurteilen? Aber wenn du jetzt mich fragen würdest, ich würde es vernachlässigen, weil Kerkeling ein so ungewöhnlicher Kandidat ist, dass, glaube ich, bei den meisten nicht der Gedanke wäre, oh nein, schon wieder ein Mann aus Westdeutschland. Also ich meine, der ist bekennend schwul, da wäre er jetzt auch der erste offen homosexuelle Bundespräsident. Das wäre ja schon auch eher was Progressives, sag ich mal, als irgendwas, ja. Oder?
We'll see. Also ich kann es mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das weitergeht. Am 30. Januar ist ja dann die Wahl durch die Mitglieder der Bundesversammlung. Also die Bundesversammlung besteht ja aus dem gesamten Bundestag oder wird einberufen aus dem gesamten Bundestag. Derzeit 630 Abgeordnete und dann nochmal so viele Delegierte aus den Ländern und die wählen den.
Ja, und zwar in geheimer Abstimmung. Also wer weiß. De facto läuft es natürlich so, dass sich die Regierung und die Parteien vorher einigen und die Wahl dann nur noch eine Formsache ist. Aber so ganz genau wissen kannst du es vorher auch nicht.
Also noch ist Kerkeling ja auch gar nicht offiziell aufgestellt. Also vielleicht macht er das dann ja auch gar nicht.
Ja, wenn er eine Chance hat, macht er das.
Ja, sonst bleibt er halt beim Grevenbräucher Tagblatt.
Ich bin in verantwortlicher Position als Journalist, als stellvertretender Chefredakteur beim Grevenbräucher Tagblatt tätig. Ich bin kurz vor der Rente. Weißt du?
Du guckst ja nach wie vor keine WM, ne?
Korrekt. Also zumindest keine ganzen Spiele.
Wenn du trotzdem Lust auf Sport hast, obwohl jetzt alles voll ist mit WM, dann ist vielleicht der Podcast Sportschau F was für dich. Da geht es nämlich nicht um Männer in kurzen Hosen, sondern um Frauen im Sport. Boxerinnen, Hockeyspielerinnen, aber auch Funktionärinnen von Fußballvereinen erzählen aus ihrem Leben, von ihren Erfolgen, von Niederlagen.
Wie heißt der?
Sportschau F. Spannende Geschichten von inspirierenden Frauen aus dem Sport.
Lass mich raten, bei ARD Sounds.
Absolut richtig, wo sonst? Mir ist aufgefallen, seit Wochen schiebe ich dieses Thema irgendwie immer wieder weg, aber es drängt sich mir auch immer wieder auf. Und ich merke mit jedem Detail, was da bekannt wird, wie hart mich das aufregt.
Also Pflegereform jetzt,
ja,
ne?
Ja. Das Thema. Ich finde, das klingt immer, immer finsterer, was da an Änderungen kommen soll.
Ja, ich gehe dem ehrlich gesagt aus dem Weg. Also es ist wichtig, klar, aber es ist auch so frustrierend, darüber nachzudenken. Ich habe so ein bisschen die diffuse Hoffnung, dass für mich selbst vielleicht Pflege einfach nicht nötig wird. Irgendwie sich um sich kümmern, Patientenverfügung unterschreiben und hoffen, dass man drumherum kommt, oder?
Mir kommt das so vor, also viele von den derzeit gut 6 Millionen Pflegebedürftigen werden vielleicht auch das Gleiche gehofft haben.
Ja. Was regt dich so auf jetzt an der geplanten Pflegereform?
Mein Eindruck ist, mit allen Details, die da immer bekannt werden, wer immer sich diese Sparmaßnahmen ausdenkt oder ausgedacht hat, die scheinen entweder ähnliche Hoffnungen zu haben wie du oder sie hatten irgendwie, wenn man den Rotstift so ansetzt, selbst noch nichts mit Pflege oder Pflegebedürftigkeit zu tun. So,
naja, das weiß ja, also das ist, weiß ich nicht, das finde ich jetzt ein bisschen Eindruck, sehr stammtischmäßig, das Argument. Naja. So. Und diese Kürzungen sind ja auch kein Selbstzweck. Also es fehlt ja einfach das Geld und dieses Geld muss ja irgendwo herkommen bzw. eingespart werden.
Aber die Frage ist eben da, wo soll es herkommen? Und das ist genau das, was mich aufregt, weil die Idee jetzt ist einfach streichen. Im Deutschlandfunk haben sie ein Statement vom Vorstand der Stiftung Patientenschutz gebracht, Eugen Prisch. Mhm. Der sagt sinngemäß, das ist alles Rückschritt, kein Fortschritt.
Wir reden von einer Reform, die eigentlich keine ist, weil Reform bedeutet weiterentwickeln. Aber hier wird nichts weiterentwickelt, hier wird grundsätzlich gekürzt und die Zwangsabnahmen werden erhöht. Das ist keine Reform.
Ja nun, lieber draufzahlen.
Ey, aber was alles wegfällt, hör dir das mal an, vor allem wenn Pflege zum ersten Mal nötig wird, also in diesem Moment, keine 130 Euro Entlastungsbetrag mehr, das ist so dieser Einstieg, also für Hilfe im Alltag, für Unterstützung im Alltag, wenn es gerade losgeht mit den Beschwerden. Dann für Angehörige, die pflegen, weniger Pflegegeld am Anfang der Pflege, weniger Rentenansprüche dafür, während sie pflegen. Dann überhaupt höhere Hürden, um in die Pflege gerade reinzukommen, sprich, du brauchst mehr Pflege, okay, aber später. Soweit schon mal das Grundrauschen, was da kommt. Und diese Woche kam noch raus, die Einkommensgrenze, ab der du das Pflegeheim für deine Eltern zahlen musst, die soll weg.
Ja.
Nicht mehr 100.000 Euro Minimum, sondern einfach mal gar keine Grenze.
Ja.
Jeder soll zahlen, wenn die Eltern nicht mehr ums Heim rumkommen.
Das ist krass, aber zu den 100.000 Euro muss man sagen, also da kamen jetzt sogar aus der CSU Meldungen, dass das so nicht geht. Also das waren ja auch ein bisschen Einzelmeinungen, dass jetzt diese Grenze so gesenkt werden soll. Also Gesundheitsministerin Nina Wagen, CDU, die wurde da so ein bisschen zurechtgewiesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube nicht, dass das kommt.
Selbst wenn es nicht kommt, allein diese Kürzung zusammengenommen, das ist eine unfassbare Mehrbelastung. Gerade dann, wenn der Pflegefall eintritt, wenn du dich mit einer völlig neuen Realität auseinandersetzen musst. Und ich finde, das ist einfach nur unsozial.
Vielleicht brauchen wir an der Stelle doch noch ein bisschen mehr Hintergrund jetzt.
Bitte.
Weil die Reformvorschläge für die Pflege, die die Bundesgesundheitsministerin Wagen ausgearbeitet hat, die sind ja Teil des großen Reformpakets für das Gesundheitswesen. Und genau wie im Fall der Krankenkassen und auch der Rentenkassen ist das Grundproblem ja auch hier, das Geld reicht einfach nicht. Erstaunlich, ein immer noch so reiches Land wie Deutschland, aber das Geld, es reicht einfach für all das nicht. 7 Milliarden zu wenig im laufenden Jahr. Und später noch wird die Lücke so prognostiziert auf 15 Milliarden raufgehen.
Also
so.
Wobei man sagen muss, das Geld aus den Beiträgen zur Pflegeversicherung, das reicht eben nicht. Aber das heißt ja nicht zwingend, dass man die Leistungen kürzen muss. Deswegen. Jedenfalls nicht so. Hier beim BR haben sie den Sozialwissenschaftler Stefan Sell dazu interviewt. Und ich finde, er hat die richtigen Worte dafür.
Belastet werden übrigens wirklich skandalös die wichtigste Säule unseres Pflegesystems, die pflegenden Angehörigen, deren Rentenpunkte man jetzt noch mal deutlich kürzt. Und der Einzige, der sich einen schlanken Fuß macht bei der Geschichte, ist der Bund.
Naja. Denn der Bund, beziehungsweise der Staat, wir alle können ja auch sagen, wenn das Geld nicht reicht, dass wir Bürger in die Pflegeversicherung einzahlen, dann lass mal nicht Rentenansprüche für pflegende Angehörige streichen, Klammer auf, fast ausschließlich immer Frauen, Klammer zu, sondern finanzieren wir das eben aus Steuermitteln, wenn die Beiträge nicht für uns alle weiter steigen sollen. Mhm. Oder wir beziehen mal andere Gruppen mit ein, die bisher nicht einzahlen. Beamte zum Beispiel, Selbstständige zum Beispiel, wirklich alle.
Oder wir sparen. Also ich finde, man kann doch nicht das immer gleich als unmögliche Unmenschlichkeit hinstellen, wenn man versucht, Sachen irgendwie schlanker zu machen. Also knappe 75 Milliarden schwer ist die Pflegeversicherung letztes Jahr gewesen. 75 rein, 75 raus. Also das ist ja nichts. Das ist ja unglaublich viel Geld. Und wenn wir jetzt sehen, wird teurer, warum dann nicht gucken, wo man sparen kann? Und da ist doch zumindest die Idee nachvollziehbar, dass man sagt, wir sparen am Anfang. Da, wo die Pflege eben noch nicht so umfassend erfolgt, bei diesem Entlastungsbetrag da zum Beispiel. Oder wir warten einen Tick länger, bis die Pflege in die nächste Stufe geht. Es geht ja eben nicht darum, die Pflege bei denen zu kürzen, die wirklich davon abhängig sind. Also nicht bei den höheren Stufen, wo du wirklich ständig jemanden brauchst, sondern davor.
Du, das klingt erstmal so, aber ich finde ehrlich gesagt, gerade dieser Entlastungsbetrag wegfallen soll am Anfang und das Pflegegeld teilweise gekürzt werden soll an die Angehörigen, das ist echt genau am falschen Ende gespart. Ja. Weil das kommt in den Haushalten an, wo gepflegt wird. Und das betrifft 86% aller Pflegebedürftigen, die eben zu Hause
gepflegt
werden.
Ja, es muss ja auch was bringen, die Einsparung. Wenn es niemanden betreffen würde, wird ja die Einsparung nichts
bringen. Aber come on, die werden zu Hause versorgt dort und das machen in aller Regel die Angehörigen und dann mit Hilfe von Pflegediensten. Ich habe das, wie du weißt, ja schon mal miterlebt, wie das laufen kann mit der Pflege.
Ja.
Meine Mutter hat, bis sie gestorben ist, ihr Lebensgefährten zu Hause.
Aber doch auch
gepflegt.
Nicht alleine, auch mit Pflegediensten.
Ja, aber trotzdem hat sie Unterstützung nötig gehabt. So, und der Pflegedienst kam und der war auch absolut notwendig. Der Partner lag ja in so einem Pflegebett im Wohnzimmer, aber bis die Pflege kam und bis das alles geregelt war, das war eine tierische Belastung.
Ja, klar.
Das für eine Frau über 80. Und das meine ich. Gerade am Anfang, wo dir alles um die Ohren fliegt. Da soll jetzt gespart werden, da nehmen wir was weg. Die Briefe von der Krankenkasse, die meine Mutter noch bekommen hat, wo meine Mutter aufgefordert wird, doch mal zu schreiben, wie genau sie pflegt, ja, die sind dann am Ende bei mir gelandet.
Ja, klar.
Sprich, sie hat dafür zu Lebzeiten gar keine Zeit, keine Kraft mehr gehabt, sich das Pflegegeld überhaupt zu holen.
Natürlich, über 80 und dann pflegst du deinen Angehörigen. Also natürlich bist du da sehr, sehr schnell überfordert. Und es war für deine Mutter ja also wenn ich das, so wie ich das mitbekommen habe, eine Riesenbelastung, der sie in dem Alter gar nicht mehr gewachsen war. Also die hätte ja im Grunde genommen für sich selbst schon Pflege beantragen müssen. Also das ist ja auch jetzt auch vielleicht nicht ganz repräsentativ.
Naja, also sie hat dafür keinen Kopf gehabt. Uns ist das auch um die Ohren geflogen. Wir haben es zu spät geschnallt, weil es ihm noch schlechter ging als ihr und er halt nicht ins Heim wollte. Da waren erstmal andere Kämpfe zu kämpfen.
Ja, und dann waren es am Ende ja auch nur ein paar Monate, oder? Also von dem Zeitpunkt, wo der Lebensgefährte pflegebedürftig wurde, bis deine Mutter dann gestorben ist. Also das ist jetzt alles nicht unbedingt der Regelfall. Also finde ich gut, dass du das persönlich jetzt auch ein bisschen erzählst und so,
weil ich erzähl's
sind
auch
das nicht mehr so nur so Paragraphen.
Nein,
und so.
Natürlich ist
und trotzdem kann man es jetzt nicht komplett anwenden.
Es ist nie der Regelfall. Das ist eben eine von vielen verschiedenen Situationen aus dem echten Leben, wo Pflege auf einmal Thema wird und wo man jede Hilfe gebrauchen kann und wo sie auch nötig ist als Unterstützung, aber wo die Menschen erstmal orientierungslos sind. Also es ist bisher schon schwierig genug alles und jetzt sollen die Hürden erhöht werden und es soll insgesamt weniger und später Hilfe geben.
Ja, auf der anderen Seite kann man doch aber auch sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel von diesem Entlastungsbetrag sprechen, also diese 130 Euro.
Ja,
ne?
Die irgendwelche Dienste gehen, die dir im Alltag Unterstützung anbieten.
Genau, das sind ja 130 Euro, kriegt man dafür 3 bis 5 Stunden im Monat, ne? Je nach Stundenlohn dann von diesem Dienst, ich weiß nicht. Ist das nicht eine Unterstützung, die viele auch privat stemmen könnten und organisieren?
Also für meine Mutter war das eine absolute Hilfe, als das endlich kam. Und das wegzunehmen.
Ja, aber in ihrem Fall, wenn der Partner im Pflegebett liegt, das würde sie ja auch nach der Reform noch bekommen. Da würde es ja nicht gespart
werden. Aber gerade wenn die Höherstufung in den nächsten Pflegegrad eben noch nicht da ist, am Anfang, da wird Hilfe, die es jetzt gibt, wieder weggenommen. Also wieder eine Schippe drauf an Belastung. Muss das sein?
Also die Reformvorschläge der Gesundheitsministerin, die kommen ja jetzt nächste Woche erstmal ins Kabinett. Heißt, die Regierungsebene muss das erstmal absegnen, dann geht es noch durchs Parlament und so. Das heißt, das wird uns sowieso noch beschäftigen, das Thema. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, bei der Kritik, die aus den Sozialverbänden kommt, von der Opposition sowieso, aber auch aus den eigenen Reihen, bei der CSU, bei der SPD, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so durchgeht, wie es jetzt niedergeschrieben ist. Glaube ich nicht.
Ich habe den Eindruck, wir müssen da einfach grundsätzlich was entscheiden. Also weil Pflege wird nötig sein und sie wird nicht billiger. Und die Frage ist, wie soll das bezahlt werden? Und ich denke, das ist eine Sache, die Gesellschaft einfach schultern muss.
Also Steuern.
Weil überleg mal, die Babyboomer, die kommen demnächst in das Alter, wo die Pflegebedürftigkeit am meisten zuschlägt.
Ja, klar.
Das sind die Geburten.
Das wird echt krass. Also da hat das Statistische Bundesamt eine Schätzung gehabt, die sagen für 2050, also in rund 25 Jahren, rechnen sie mit 40% mehr Menschen über 80 als heute. Und jetzt sind die vielleicht auch stellenweise fitter als 80-Jährige heute und so weiter.
Aber die pflegen wir dann alle privat mit gekürzten Leistungen?
Ja.
Das geht nicht. Wenn man nicht will, dass die Beiträge massiv steigen, die wir an die Kassen zahlen, dann geht das nur über Steuern.
Ja, 100 Milliarden Sondervermögen für die Pflege oder was?
Ja, sicher. Zeitenwende im Gesundheitswesen. Und was war sonst noch? Sag mal, guckst du mittlerweile WM?
Hast du mich vor 10 Minuten schon gefragt. Du glaubst mir das nicht, ne?
Ja, doch, ich glaub dir das ja. Aber ich kann mal nach, das kann sich auch ändern.
Aber ich lese darüber und ich höre auch weiter meine Fußball-Podcasts, die darüber sprechen, aber ich gucke diese Spiele fast nicht. Und ehrlich gesagt, ich rege mich auch jede Woche wieder über was Neues auf, weil jetzt diese Diskussion um die Trinkpausen bestätigt mich in all dem, was ich über diese WM denke.
Weil die so lang sind, oder was?
Weil die FIFA einfach festgelegt hat, dass es in der Mitte jeder Halbzeit eine 2,5-minütige Trinkpause geben soll.
Ich glaube sogar 3 Minuten lang, ne?
Jedenfalls ist das totaler Quatsch und es verändert nach allem, was ich so lese, tatsächlich die Spieldynamiken.
Naja.
Warum?
Naja, ich weiß natürlich jetzt schon, worauf du hinaus willst, aber bei vielen der Spiele ist es ja auch wirklich heiß. Also jedes vierte Spiel wurde und wird wahrscheinlich bei Temperaturen abgehalten, bei denen Ärzte von Sport im Freien abraten würden. Das habe ich beim SWR gelesen. Und die Spieler müssen genau dann Höchstleistung geben. Das ist, da ist doch so ein Cooling Break schon eine gute Sache, um die Akteure
aber dann kannst du das ja bei jedem vierten Spiel so machen. Aber bei den all den Spielen mit ganz gemäßigten Temperaturen?
Ja, aber dann hättest du ja unterschiedliche Bedingungen. Das geht halt auch nicht. Also alle oder keiner.
Ach komm, das ist doch Quatsch. Das könnten die Schiris doch nach Bedarf pfeifen. Das geht bei anderen Turnieren oder in Ligen ja auch so. Also natürlich sind diese Trinkpausen hauptsächlich dazu da, damit die FIFA noch mehr Geld verdient. Weil die, die der FIFA die Rechte abkaufen, dann mitten im Spiel nochmal Werbung verkaufen dürfen und entsprechend kann die FIFA die Rechte teurer vermarkten. Das ist doch der einzige Grund. Ich habe im Elf-Freunde-Fußball-Podcast gehört, dass die FIFA, das wusste ich vorher gar nicht, schon lange Pläne hatte, dieses Spiel in Viertel aufzuteilen. Wie bei anderen US-Sportarten, ne? Weil es sich dann natürlich besser vermarkten lässt. Und das haben sie aber nie durchbekommen. Und jetzt haben sie das durch die Hintertür über diese Trinkpausen eingeführt.
Aber es könnte ja
also
sein...
Also doof ist er nicht, der Infantino.
Es könnte aber sein, dass die verbleibende Spielzeit dann halt auch ein bisschen attraktiver wird als vorher, oder? Weil die Trainer die Trinkpause auch für Taktikbesprechungen nutzen und die Mannschaften dann nochmal was korrigieren können. Und unter anderem Deutschland und Brasilien, die haben ja direkt nach den Werbe-/Trinkpausen Tore geschossen. Zufall? Zufall, mein Freund.
Aber die Stimmung in den Stadien leidet ja darunter. Also das schreiben wirklich alle, von Welt bis Kicker. Und es ist auch klar, ich kann mir das sofort vorstellen, als jemand, der regelmäßig in unterklassige Stadien geht. So, wenn Emotionen so abrupt für Minuten unterbrochen werden, ohne Grund, ohne dass es daraus einen Grund aus dem Spiel heraus gibt, dann gehen die Leute zur Toilette, dann holen die sich was zu trinken, dann sind die nicht rechtzeitig zu Wiederanpfiff wieder da.
Ja,
dann,
aber es passt schon auch zur Sportkultur vom Gastgeberland USA. Weil da ist das ja relativ normal, dass man jetzt nicht immer alle Spielminuten mitbekommt, beim Baseball zum Beispiel, weil man sich ja, gerade noch was holt.
Aber dann lass es uns doch umdrehen und dann lass uns doch so einen Konsum-Kaffeeklatsch mit Fußballbegleitung ausmachen. Der Postillon, dieses Satire-Magazin hat ja gefordert, dass es in der 10. Spielminute noch eine Kaffeepause geben soll und in der 80. eine Zigarettenpause. Was meinst du, was du noch an Werbeblöcken da verkaufen könntest?
Ehrlich gesagt fand ich jetzt in diesen Zeiten ein anderes Sportereignis in den USA noch viel skandalöser. Diese Käfigkämpfe vor dem Weißen Haus zu Trumps 80. Geburtstag.
Ja. Ey, wenn das nicht so bitter wäre, könnte man sich echt totlachen. Dass der zu seinem Geburtstag da eine riesige kuppelartige Arena auf dem Rasen vor dem Weißen Haus aufbauen lässt, die auch noch viel höher ist als das Weiße Haus selbst, alles überstrahlt. Also und das an so einem Ort, wo so ein Staatsempfänge und so stattfinden. Also alleine diesen Rasen wieder herzurichten, kostet über 500.000 Dollar, habe ich gelesen.
Und dann hauen sich da muskelbepackte Männer vor dem Regierungssitz so derart auf die Fresse, dass es blutet und man kaum hinsehen kann. Ja, also ich meine, ich habe ja was übrig so für gepflegte so Kampfkunst und sowas, aber da bin ich manchmal so, dass ich denke, muss das wirklich so sein? Und der US-Präsident sitzt in der ersten Reihe, weil, und das ist ja das Besondere an diesem Cagefight oder MMA, Mixed Martial Arts, es ist ziemlich viel erlaubt.
Ja,
du darfst treten, du darfst schlagen, du darfst würgen. Es gibt ein Regelwerk, aber nicht selten fließt Blut bei den Kämpfen und es ist schon wirklich gruselig, dass der Typ so seinen 80. Geburtstag feiert.
Aber es passt doch auch. Die wahrscheinlich härteste, männlichste Sportart der Welt. Ein Kampf fast auf Leben und Tod, wenn man das jetzt so dramatisieren will. Ja, aber ne, wo, also ein Kampf auf jeden Fall, bei dem der Gewinner strahlt und der Besiegte humpelt aus dem Käfig wankt, so manchmal mit Knochenbrüchen, mit Gehirnerschütterungen. Das passt doch total gut zu Trumps Menschen und auch zu seinem Weltbild. So. Ich finde, wenn man immer denkt, man jetzt ist der Tiefpunkt erreicht und dann macht Trump noch irgendwas, was noch viel abartiger
aber
ist.
Aber das Krasse ist, natürlich gibt es ja auch wieder Spekulationen darüber, inwiefern Trump und seine Familie am Ende finanziell davon auch noch profitieren.
Ja, natürlich.
Die UFC, die Kämpfe ausgetragen hat, also die Ultimate Fighting Championship, das ist ja eine kommerzielle Veranstaltungsagentur, die eben solche Turniere organisiert. Die tragen laut Trump alle Kosten, was ihn natürlich freut.
Aber die kriegen ja auch die Kulisse vom Weißen Haus für die Veranstaltung. Also das haben sie sich schon ordentlich versilbern lassen.
Da kannst du von ausgehen. Und natürlich ist der Chef der UFC ein alter Kumpel von Trump. Und siehe da, Trump hatte noch im März in die Muttergesellschaft von UFC investiert. So ein Zufall.
Ja, aber das ist nicht alles, weil Außenminister Rubio hat ja vor der Show noch so eine Absichtserklärung mit der UFC unterschrieben, dass die US-Regierung mithelfen werde, den Sport international bekannter zu machen. Habe ich bei ZDF heute gesehen. Und UFC bezahlt dann das Geburtstagsspektakel und der Präsident selbst ist bei allem wirklich investiert.
Ja, und da wurden die Kämpfer übrigens noch teilweise in Trumps eigenen Krypto-Coins bezahlt. Also wenn du dir das ausdenken würdest für einen Wirtschaftskrimi, würde der Verlag sagen, nee, come on, das ist zu unrealistisch.
Ja, es ist am Ende alles wieder nur Business in Trumps Taschen und nichts anderes. Ja. Das ist der Grund, warum er das macht.
Sag ich ja. Aber kann aber sein, dass ihn das alles eher noch unbeliebter macht, weil laut ARD waren nur 16% der Amerikaner für diese Käfigshow. Ziemlich viele sehen es offenbar wie diese Washingtoner hier, die das Morgenmagazin von ARD und ZDF interviewt hat. Mhm. Wrong
time, wrong place, falsche Zeit, falscher Ort, falsche Priorität. Es fühlt sich im Moment einfach von Grund auf falsch an. Das gefällt mir nicht. Ich finde, es wirkt insgesamt sehr protzig. Das will doch keiner.
Für Trump aber ein perfekter Tag. Kurz vorher hat er noch den Iran-Deal und die Öffnung von der Straße von Hormuz verkündet. Haben wir ja auch noch nicht drüber gesprochen.
Nein, aber das ist so dynamisch, was da im Iran-Konflikt passiert. Das könnte morgen auch schon wieder anders sein. Also das gucken wir uns lieber in Ruhe an, finde ich, wenn es so eine gewisse Belastbarkeit dieses Friedensdeals gibt.
Bis dahin hören wir doch einfach gut gelaunt ihm hier zu. Das nämlich, das ist ein junges Wasserschwein. Das gilt als das friedlichste Tier der Welt. Die kommen quasi mit allen klar. Mit Ameisenbären genauso wie mit Alpakas. Manchmal sitzen Vögel auf denen drauf und das Wasserschwein denkt nicht, Mann, hau ab jetzt! Sondern, ach, wie schön, dass ich dem Vogel helfen kann, sich ein bisschen auszuruhen.
Können wir nicht so ein Wasserschwein zum Bundespräsidenten machen? Ich finde, das klingt doch ideal. Zum Vereinen.
Aber wenn Gefahr droht, dann flüchten die ins Wasser und tauchen ab. Dann machen die Nasenlöcher zu und warten unter Wasser minutenlang, bis die Gefahr vorüber ist.
Ja gut, das kannst du natürlich als Bundespräsident nicht bringen.
Na eben. Nee, lass mal das Wasserschwein nicht in ein Amt wählen. Das ist doch gut so, wie und wo es ist.
Dann muss es doch Kerkeling machen.
Oder Grönemeyer.
Oder Helene Fischer.
Oder Cindy aus Marzahn. Dann wäre der Osten auch mal mehr vertreten.
Ja, Angela Merkel wurde auch vorgeschlagen.
Ja, die ist aber keine Entertainerin.
Na, die einen sagen so, die anderen sagen so.
Was machen wir das?
Ja.
Doppelspitze.
Ich meine, bei uns kriegt man alles, ne? Debatte, Freundschaft, Frieden, ja? Gags,
ja.
Freibier.
Also, ruft an, liebe Bundesversammlung, wenn ihr hier nach dem Tier noch zuhört. Wir stehen bereit.
Tschüss.
Tschüss.
Nicht. Bundespräsident, ich fände es nicht schlecht. Ich fände es nicht schlecht, ja, gerade als Doppelspitze.
Ja alles.
Nee, wir beide.
Ach, wir.
Ich fände es nicht schlecht. Ich fände es nicht schlecht.
Im Januar?
Arbeitet der nur im Januar immer, der Bundespräsident?
Aber da geht's los. Ach, da muss.
Nee, ich wollte im Februar wollte ich eigentlich in Urlaub. Nee, dann nicht. Hast du das gelesen von der Rentnerin, die mit ihrem Rollator geblitzt worden ist?
Was?
Voll geil. In Euskirchen. Habe ich im Spiegel gelesen. 42 km/h soll die drauf gehabt haben. Und da war 30. Ja, ja, war 30. Du kannst dir das Blitzerfoto angucken im Internet. So die Frau und ihr Rollator glasklar zu erkennen. Wirklich glasklar. Die Frau schaut völlig unschuldig, etwas überrascht. 42 km/h steht auch oben in der Ecke. Ne? So wie so ein Blitzerfoto halt. Ja, natürlich war das so, dass hinter der Frau genau in dem Moment ein Auto zu schnell vorbeigefahren ist, als sie diesen Schritt vor die Blitzerkamera gesetzt hat. Aber es sieht so witzig aus. Und Fun Fact ist ja auch, die Rentnerin hat dem Autofahrer das Bußgeld erspart, weil sie nämlich genau das Nummernschild verdeckt mit dem Rollator. Ja, ja. Also am Ende sind alle straffrei ausgegangen. Auch die Frau hat keinen Strafzettel bekommen. Was mich ehrlich gesagt nicht gewundert hätte, dass irgendeine Behörde zack, Identität ermittelt, 42
km/h. Vielleicht haben sie sich abgeschnitten.
Das wär's, das war ihr Enkel. Der wollte einfach mal 42 in der 30er-Zone fahren. Huiuiui. Einfach mal Rebel. So, jetzt geh Kaffee trinken. Ich muss jetzt auch mal meine Ruhe haben. Bitte. Bis gleich. Oh.